Heute im Podcast der Geschäftsführer und Inhaber von Miss Germany und sein Name ist Max Klemmer. Max hat das Unternehmen von seinen Eltern übernommen, komplett umgekrempelt und aus dem traditionellen Schönheitswettbewerb eine Marke gemacht, die Frauen mit Ambitionen und Werten eine Plattform gibt. Wir sprechen über die Hürden, die Herausforderungen, seine Ziele und vieles, vieles mehr. Also let's go!
Auch wir als Miss Germany, das ging bei uns früher auch viel leichter, also einfach nur Engagement, Likes und Co. zu bekommen mit schönen Frauen. Also das bis 2019 hatten wir immer viele schöne Menschen und dann war es halt wirklich ein leichtes, damit Engagement oder Likes sozusagen zumindest zu bekommen. Jetzt haben wir seit 2019 komplett umgeschichtet. Wir waren bis 2019 hatten wir über 70% Männer in den Instagram, also in der Demografie sozusagen, in der Verteilung bei Instagram. Und da, ja, also hat man auch inhaltlich nicht so viel mitmachen können. Jetzt sind wir 70% Frauen und 30% Männer. Das ist halt einfach deutlich mehr wert, aber natürlich auch anspruchsvoller in der Kommunikation.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Außerdem teile ich in diesem Podcast meine eigenen Gedanken zu diversen Themen, die mich und vielleicht auch dich beschäftigen. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. Wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere und heute bin ich in Oldenburg bei Miss Germany Studios mit Max Klemmer, dem Inhaber und Geschäftsführer von Miss Germany. Hallo Max, schön, dass ich hier sein darf.
Hey Melvin, freue mich sehr. Vor allem hier bei uns in unserem neuen Wohnwagen.
Ja, genau, in eurem Wohnwagen. Erzähl mal kurz die Hintergrundstory. Warum sitzen wir hier? Also ich meine, vom Ton her optimal. Ist ja ein richtiges Podcast-Studio, kann man sagen.
Ja.
Und das gelbe Neonlicht erinnert mich natürlich auch an den Showroom bei uns.
Ja, das ist natürlich an euch angelehnt.
Haben sich Leute inspirieren lassen, finde ich cool. Nee, erzähl mal, Molly habt ihr ihn genannt.
Ja, genau.
Erzähl mal die Hintergrundstory.
Ja, eigentlich eine verrückte Schnapsidee gewesen, aber ist bei uns momentan irgendwie viel. Es kommt so in irgendwie kreativen Prozessen entstehen dann neue Ideen. Und bei uns war jetzt halt, weil wir sehr, sehr viel mit der Community und auch von der Community entscheiden lassen wollen, haben wir gesagt, wir holen uns einfach einen Wohnwagen, also der ist 30 Jahre alt, und wir wachsen gerade so ein bisschen aus unseren Räumlichkeiten heraus, also jetzt im Büro einfach aus dem Team, und wir wollen ja sowieso, wir streamen ja ganz viel auf Twitch, also wirklich täglich in der Woche dann, aber es hat bei uns im Büro nicht mehr gepasst und dann haben wir gesagt, okay, wie kriegen wir das denn hin, dass wir erstmal einen Raum haben, den wir ausbauen können, wie wir wollen zum Stream, aber den wir auch irgendwie mal mitnehmen können, wenn wir zum Beispiel jetzt dann unterwegs sind, weil wir ja sehr oft unterwegs sind, wenn wir da auch dann streamen oder Podcast machen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann holen wir uns einen Wohnwagen, aber nicht irgendeinen Wohnwagen, den wir dann so selber umbauen, sondern den haben wir uns Molly geholt. Also der hieß auch tatsächlich Molly.
Okay.
Ist 30 Jahre alt, wie gesagt. Und dann haben wir die Community entscheiden lassen, wie bauen wir den von innen aus, wie streichen wir den von außen an. Die alte Toilette ist ausgebaut und ist jetzt sozusagen abgestimmt worden zum Zappelzimmer. Also da bauen wir so Disco-Kugeln, Licht und so rein, dass man immer nach den Aufnahmen dann da einmal reingeht und irgendwie seine Laune. Also das war ganz witzig. Und das ist also jetzt quasi Molly.
Ja, spannend. Und Miss Germany hat man ja so ein bestimmtes Bild von. Ich glaube, jeder kennt den Begriff.
Ja.
Wie hat man Miss Germany, du kannst es wahrscheinlich am besten wiedergeben, wie hat man Miss Germany denn wahrgenommen bis vor, ich würde mal sagen, bis vor Corona, bis 2019,
genau.
Hast du im Vorgespräch mal gesagt. Ja, wie würdest du das so beschreiben?
Ja, also ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt die letzten Tage auch immer wieder mit neuen Menschen gesprochen, mit denen ich zum ersten Mal über Miss Germany gesprochen habe. Die haben auch, ich habe auch gefragt, ja, und kennen Sie Miss Germany? Ja klar, kenne ich Miss Germany. Ich glaube 99% der Deutschen, also hat die Dame dann gesagt, kennen Miss Germany. Er hat gesagt, ja, und wie kennen Sie Miss Germany? Ja, ich habe schon gehört, dass ihr da gerade was Neues macht, aber bis 2019 war es halt wirklich ein schönes Wettbewerb. nicht immer so jetzt krass, jetzt hier, man muss ganz schnurstracks laufen und Laufsteg und so das ganz Klassische, wie vielleicht auch einige aus irgendwie Miss Undercover oder so kennen. Mhm. Aber es war halt ein schöner Wettbewerb in dem Sinne, dass da eine schöne Frau oder schöne Frauen am Ende auf der Bühne standen und eine anscheinend in Anführungsstrichen schönste dann gewonnen hat. Das war bis 2019. Und das hat sich schon in den letzten Jahren davor dann auch immer weiter entwickelt, weil ich bin 2017 quasi in geschäftsführender Funktion ins Unternehmen gestoßen. Da hatte man aber auch, wenn, da war ich mit meinem Vater und meinem Großvater war auch dabei, da hat man aber so als dritte Generation noch nicht so viel zu sagen. Da ordnet man sich halt eher unter. Und dann seitdem, ja, und
mit 21, ne?
Also ja,
das
genau.
Ist auch schon, da warst du noch jung.
Ja, deswegen. Und da hat so langsam angefangen zu sagen, Mensch, das ist aber nicht das, was irgendwie zukunftssicher und auch in Zukunft dann irgendwie auch irgendwie Bestand haben kann und sollte. Mhm. Und da haben wir dann eben die ersten Schritte dann eingeleitet, dann weg vom Schönheitswettbewerb und 2019 den großen Wandel dann sozusagen gemacht zu haben von Schönheitswettbewerb zu einer Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen.
Okay, und wie muss man sich das dann vorstellen? Weil vorher war ja dieses, hattest du erzählt, in den einzelnen Städten, in den Kaufhäusern,
ja,
und
das, ja,
sozusagen,
genau, ja, genau.
Von auf kleine Ebene, bis man dann irgendwann dieses Finale hatte,
ja, genau,
im Europapark,
ja,
in der Regel ja. Das, so einfach ist es dann ja nicht.
Nee.
Ne, wenn man ja auf einmal so richtig Kontext irgendwie mit reinbringt.
Ja, ja, ja. Das war auch krass, also vom Timing her. Also wir hatten 2020, war dann sozusagen die erste Miss Germany war in dem neuen Konzept. Mhm. Und dann hatten wir einfach 2 Monate später Corona. Und dann musste man natürlich nochmal wieder alles neu denken. Das Gute war aber, wir mussten nicht von Grund auf alles neu denken, weil wir 2019 tatsächlich schon diese Struktur, wie unser Weg bei Miss Germany funktioniert, schon eh komplett auf den Kopf gestellt hatten. Also wie du gesagt hast, wir hätten jetzt zum Beispiel in Oldenburg eine Miss Oldenburg gewählt, die hätte sich quasi zu Miss Niedersachsen qualifiziert und die dann sozusagen zu Miss Germany. Und das haben wir eigentlich komplett über den Haufen geworfen und haben dann immer ausgewählte Teilnehmerinnen so aus ganz Deutschland dann an einen Ort gebracht. Und zum Beispiel jetzt sind wir in 3 Wochen wieder in Hamburg an 4 Tagen und dann gibt es eine komplette große Eventproduktion sozusagen. Also wir bringen ganz viele Teilnehmerinnen dann zusammen und machen mit denen dann Masterclasses, Interviews, Workshops. Wir haben auch neue Partner mit im Boot, die zum Beispiel irgendwie zum Thema Finanzen da Workshops, Masterclasses geben. Stream live auf Twitch, nehmen Molly natürlich mit, gehen da auch in die ganzen Interviews mit den ganzen Kandidatinnen und wollen die halt einfach kennenlernen. Also da geht es nicht irgendwie kurz darum, bei irgendwie einem Einkaufszentrum da 2-mal über den Laufsteg zu laufen und dann einmal ein Abendkleid und vor, na, wann war es, 6 Jahren, noch immer ein Bikini dann sozusagen da über den Laufsteg zu laufen, sondern da geht es einfach drum über den Tag hinweg und wir haben die jetzt ja sogar seit 1-2 Monaten bei uns sogar im Portfolio. Wir verfolgen die auf Instagram, auf Twitch, wo auch immer die dann sozusagen auch präsent sind. Lernen die da nochmal dann intensiver kennen und versuchen dann auch mit denen bis zum Finale, also das Finale ist am 4. März dann, über fast 9 Monate dann zu begleiten und zu sagen, okay, jetzt die, keine Ahnung, Raffaela ist zum Beispiel irgendwie Social Entrepreneurin oder wir haben jetzt auch irgendwie eine Schornsteinfegerin dabei, also komplett divers und da wollen wir halt einfach den Menschen sozusagen kennenlernen, der dahinter steckt und dann den begleiten und dann sagen, okay, die eine Dame ist jetzt irgendwie oder die eine Frau ist jetzt irgendwie Miss Germany, weil XY sozusagen an Potenzial da ist, weil wir haben so 3 Indikatoren, Professionalität, Entwicklungspotenzial und Inspirationsfähigkeit und wenn man das so in sich vereinen kann, dann ist man halt Miss Germany. Das versuchen wir halt über diese 9 Monate irgendwie rauszufinden.
Und dein Opa beispielsweise, als dann so dieser Change langsam losging, wie hat der das so wahrgenommen? Oder auch dein Vater? Weil irgendwie, du wirst das ja wahrscheinlich losgetreten haben, zu sagen, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß.
Ja,
Die Leute wollen auch irgendwie mehr Story dahinter haben und nicht mehr nur reduziert werden aufs Aussehen.
Ja.
Man hat das ja auch bei anderen Formaten, Jeremy's Next Topmodel beispielsweise, ne, hast du auf einmal ja auch sämtliche Altersklassen und. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass dein Opa gesagt hat, nee, wieso, das hat doch funktioniert,
lass uns das weitermachen. Ja, genau. Ja, so war es auch. Also bei meinem Großvater und Vater war das schon so, dass sie gesagt haben, ja, und wieso? Also warum sollen wir jetzt das verändern, was schon immer so funktioniert hat? Und dann hat man eben auch ein paar Diskussionsrunden, dann ist man ja im Familienunternehmen dann mit der Familie, ich meine, jeder kennt es von zu Hause, da ist man halt schon auch mal ein bisschen emotionaler, also ein bisschen unsachlicher unterwegs, was manchmal nicht so geil ist. aber dann
beim Abendbrot
gehauen. Deswegen, also wenn man dann auch wirklich mal dann vernünftig die Argumente dann vorbringt und sagt, einerseits werteorientiert ist das irgendwie nicht meins. Also das war dann auch einfach ein großes Thema, dass wenn die das so weitermachen wollen, okay, aber dann ist es halt nichts für mich, dann mache ich halt was anderes. Andererseits ist es natürlich auch unternehmenstechnisch, also wirtschaftlich auch ein Faktor. Wenn man da nochmal einfach darlegt, wenn wir das so weitermachen, dann ist es einfach für die Zukunft kein relevanter Markt oder wir bedienen dann keinen relevanten Markt mehr. Weil wird wahrscheinlich immer, wie auch auf Instagram und Co. oder Onlyfans, keine Ahnung was, Menschen geben, die sich gerne anders freizügig präsentieren. Aber das ist halt einfach sowas, was man vielleicht nicht bedienen will, also als Mensch. Und was vielleicht auch einfach einen Markt dann darstellt, der dann auch irgendwann nicht mehr so groß ist. Und dann haben wir halt gesagt, dann muss da einfach ein Wandel her. Und dann haben wir den 2019 eingeleitet. Aber der ist halt jetzt auch noch nicht fertig und hat auch weiter auch in der Familie immer mal Konfliktpotenzial mit hergegeben. Und deswegen haben wir jetzt ja auch am 1. Juli uns sozusagen komplett getrennt. Also da habe ich meinen Vater rausgekauft und der ist jetzt komplett raus und macht sein eigenes Ding und ich mache mit Miss Germany sozusagen autark. Und das funktioniert aber auch super.
Er macht jetzt aber nicht Miss Germany Runway oder so.
Ah, nee, also er macht nicht das Germany Runway, aber er macht auch so ein, was eher so ins alte Konzept passt.
Ach so, okay.
Ja. Also weil, also das Ding ist halt auch, da ist ja sogar noch ein Markt da. Mhm. Und er fühlt es halt und ich nicht. Und dann macht er halt sein Ding und ich mein Ding.
Ja, ist aber ja auch, also jetzt rein von meiner Warte aus, wenn man jetzt mal 2022 so als Jahr sieht, bin ich da total bei dir. Ich glaube, die Leute wollen sich einfach da nicht mehr drauf reduzieren lassen.
Nee.
Und deswegen war das ja ein super Step, meiner Meinung nach.
Ja.
Dann kam Corona, hast du gesagt.
Ja.
Hat euch ja irgendwo jetzt, ich will jetzt nicht sagen, in die Karten gespielt, mit diesem auch teilweise mehr digitalen Ansatz, aber ihr konntet da ja auf jeden Fall dieses neue Konzept in der Zeit auch ganz gut entwickeln, oder?
Ja, also das war auf jeden Fall, also wir hatten super viel Glück auch, muss ich sagen, dass das überhaupt mit dem neuen Konzept dann auch während Corona auch stattfinden hat können. Das war schon mal super. Was echt genervt hat, war, dass, also wie viel extra Aufwand für das gleiche Ergebnis sozusagen herhalten musste. Also einfach durch Corona, auch durch die ganzen Auflagen und so. Das hat schon echt bei einigen Sachen immer einen Strich durch die Rechnung gemacht, einfach um den gleichen Status quo zu erreichen, irgendwie das Doppelte an Geld oder Personal oder an einfach selber Kapazitäten investiert werden muss. Das war schon heftig. Aber ich bin halt ultra dankbar, dass es überhaupt funktioniert hat, auch während der letzten 2-3 Jahre dann. Super viel gelernt und was es uns gebracht hat, war sehr viel Kreatives und Neues ausprobieren zu müssen einfach. Also da, deswegen sind wir auch auf Twitch gekommen. Deswegen sind wir jetzt auch generell einfach auch in der Art und Weise des, wie wir Geschichten erzählen, wie wir unsere Unternehmensvision sehen. In den letzten 2 Jahren hat sich komplett sozusagen auch, wir haben überall im Büro so Vision Boards hängen, wer wir sind, wer wir sein wollen, unsere ganze Unternehmensphilosophie. Das hat sich alles halt viel stärker gefestigt und ich glaube einfach, dass da Corona das ein bisschen beschleunigt hat, weil man einfach kreativ und innovativ sein musste. Und deswegen, klar, so auf dem ersten Moment oder im ersten Moment denkt man sich so, Alter, also kann das jetzt nicht einmal irgendwie mal kontinuierlich gut laufen. Mhm. Aber ich muss sagen, dass das mit sehr viel Durchhaltevermögen, also das habe ich auch jetzt in den letzten 2 Jahren nochmal gelernt, da man muss halt einfach echt mal die Zähne zusammenbeißen und sehr, sehr, sehr resilient sein. Das habe ich schon gelernt, aber ich bin auch voll der festen Überzeugung, dass sich das auch auszahlt. Also wer da jetzt irgendwie schon nach 2, 3 Jahren da irgendwie den Kopf in den Sand steckt, der, weiß ich nicht, der ist es dann halt vielleicht, oder die, der ist es dann vielleicht auch nicht wert. Da muss man halt auch einfach mal durch und sich der Kritik auch stellen. Am Anfang haben die mich auch alle ausgelacht, mit Miss Germany da irgendwie so einen Wandel hinzulegen. Und fanden mich da auch, also einige fanden mich da auch richtig kacke.
Okay.
Und deswegen, da bin ich echt der festen Überzeugung, wenn man da auch den Weg dann auch fokussiert und überzeugt weitermarschiert, bin ich der Überzeugung, dass das dann auch mal dann irgendwann seine Früchte trägt. Wir haben so 3, 5 und 7 Jahre, sagen wir mal. 3, um überhaupt mal, das muss man durchstehen, dass man so die ersten Anzeichen von, ja, ist der richtige Weg, sieht. Dann 5, um das sozusagen flächendeckend erstmalig zu etablieren mit der neuen Marke. Und dann 7, dass es alle gecheckt haben, dass es sozusagen sich neu etabliert hat. Aber ich meine, wir sind halt irgendwie jetzt gerade bei 3,5. Wir haben noch ein bisschen was vor
uns. Also mittendrin.
Ja, echt.
Und also vorher war das Geschäftsmodell an sich, weil klar, jetzt sieht man erstmal so, was wurde gemacht.
Ja.
Na, jetzt könnte man ja sagen, okay, aber ihr habt ja vielleicht auch, weiß nicht, hättet ja theoretisch anderes zu tun, als solche Veranstaltungen auszurichten, ja, wo man irgendwie hübsche Damen kürt. Mhm. Wie wurde da Geld verdient?
Die Diskotheken, also das war ja sogar, also wir waren ja irgendwie sogar in Diskotheken. Also eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich jeder oder jede, die uns gesagt hat, wir wählen eine Miss Mühldorf oder Miss München oder Miss Bayern oder keine Ahnung was, ging eigentlich am Ende darum, ob es eine Location gibt, die sozusagen uns bezahlen, dass wir da eine Misswahl durchführen, weil da natürlich dann die Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen sind. Also die, für die Ertrag oder Reichweite, Bekanntheit, was auch immer dann generiert, ja, worden ist. Und die haben uns bezahlt, dass wir das dann dort stattfinden lassen haben. Also wir hatten im Jahr 2001 waren es, glaube ich, sogar 300 Events. Jetzt vor Corona oder so waren es noch 100. Also das war, und jetzt haben wir halt, dieses Jahr hatten wir 8. Und das ist so halt so das Geschäftsmodell dann damals gewesen, einfach wirklich mit den Events, durch die Eintrittsgelder, die irgendwie Sponsorenwerbung, dann da vor Ort dann den Umsatz zu generieren.
Okay, ihr hattet also irgendwelche Sponsoren, die dann auf Tafeln im Hintergrund, ja,
genau,
zu sehen waren und
genau,
so was,
genau,
klassische Display.
Famila hat uns gekauft sozusagen, dass wir bei denen die Miss Oldenburg oder Miss Norddeutschland oder was auch immer wählen.
Okay, verstanden. Und jetzt?
Und jetzt machen wir es nicht mehr so. jetzt machen wir quasi umfeldbezogenes Storytelling mit den Partnern, die wir eben auch akquirieren. Und uns ist da auch halt immer super wichtig, dass wir halt nicht irgendwelche Sponsoren haben, die dann nur irgendwie auf irgendwelchen Pressewänden oder so zu sehen sind. Auch, ja klar, also das ist ja auch Reichweite. Aber wir wollen halt immer auch Partner, die Geschichte mit uns gemeinsam erzählen und die auch die Kandidatinnen auch mit uns gemeinsam empowern. Also wir sagen mal, wir haben sozusagen Enabling Partner und nicht irgendwelche Sponsoren, die mal irgendwo ihr Produkt da irgendwo reinstellen. Deswegen zum Beispiel, ein neuer Partner ist auch Unit Plus. Das ist zum Beispiel der Finanzpartner, der macht zum Beispiel auch bei den nächsten Events, die wir stattfinden lassen, dann Workshops zu den, wie lege ich mein Geld vernünftig an, irgendwie in ETS-Portfolios oder was gibt's da überhaupt, wie kann ich anlegen, was ist das, was bringt mir das, welche Risiken, also da, das ist so das Thema dann Finanzbildung oder dann gibt's da einfach komplett neue Möglichkeiten auch des Geschichtenerzählens und Content-Produktion, also das ist komplett neu und dann halt nicht auf irgendwie Eintrittsgelder gemünzt, sondern hey, wir schaffen hier was gemeinsam und ihr als unsere Partner seid halt auch mit dabei und ebnet auch diesen Weg, weil wir nehmen ja auch kein Geld irgendwie von den Teilnehmerinnen, sondern das ist ja auch komplett über die Partner sozusagen finanziert.
Ja, und die haben dann irgendwie gute Experiences, teilen das auf Social Media.
Ja, genau.
Das verbreitet sich sozusagen, die Partner werden da irgendwie gut in Szene gesetzt und profitieren natürlich von der Reichweite, aber auch von eurer Reichweite.
Ja, oder? Genau. Wir sind so deren so Female Content Factory. Also einmal, dass wir Content für die erstellen im Rahmen des Contents, der für uns auf unseren Kanälen entsteht. Entsteht ja auch eine Reichweite, die für die Partner genutzt werden kann. Also das ist so immer dieses Thema, dass der Content, der entsteht, sozusagen dann halt auch brand-wise dann für die genutzt werden kann.
Also für Born Originals würde man jetzt schauen, nicht einfach alle ausstatten mit irgendwelchen Schuhen, genau, wo sie damit rumrennen, sondern wie können die jetzt selber in diesen Kreativprozess eintauchen, ja, genau, ne? Wie können sie die Marke erleben?
Genau, oder zum Beispiel auch mit dir, dann würde es mit dir zum Beispiel auch Workshops geben und dann gibt's halt dann auch so Insights, ja, wie gründe ich denn ein Unternehmen? Also dass man wirklich so mehr Blicke hinter die Kulissen und auf persönlicher Ebene dann sozusagen auch begeht, als dass man halt nur immer dieses Produkt in den Vordergrund stellt, sondern dass man halt auch da immer von dieser, das ist ja auch eine Community sozusagen, also unsere Teilnehmerinnen, ist halt eine sehr, sehr kleine, aber auch eine sehr, sehr engagierte Community. Wir haben einen extrem guten Kontakt sozusagen zu, also die Kontaktqualität. Und die haben natürlich auch ihre eigenen Communities und die können es da halt wieder drin streuen. Und deswegen ist es halt immer ganz wichtig, dann halt nicht auf Produkte zu gehen, sondern halt auch die Connections zwischen den Menschen herzustellen. Und deswegen ist es da halt uns auch immer so dieses ganzheitliche Storytelling immer ganz wichtig.
Und wie wird das so angenommen von den Partnern? Weil ich kann mir vorstellen, vorher hattest du welche, die wussten, es war irgendwie greifbar
für
die.
Ja, ist echt so.
Okay, ich mache hier eine Bande oder so und alles klar, ich weiß, was ich dafür kriege.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also,
ja, das
Kaufhaus ist so. XY wird voll sein,
ja,
super.
Ja, ist so. Ja.
Jetzt musst du wahrscheinlich viel Überzeugungsarbeit leisten, weil so Themen wie Twitch oder so für ganz viele gar nicht greifbar ist.
Ja, total. Also viel eigener Bildungsauftrag, der da irgendwie auch mitschwingt, also jetzt über Twitch, was ist das wert, wenn da irgendwie 1000 bis 5000 Live-Zuschauerinnen, Live-Zuschauer im Stream sind, wieso sind die pro Kontakt sozusagen deutlich mehr, also deutlich teurer als irgendwie die 3 Millionen Follower, Followerinnen auf Instagram. Und da muss man halt super viel in das Verständnis der Kunden auch mit reingehen, dass sie verstehen, was bedeutet das für mich. Und andererseits natürlich auch, unseren Wandel hat auch noch nicht jeder mitbekommen, nicht jeder in Deutschland, das ist auch klar. Da muss man auch wirklich jeden einzelnen Stein selber umdrehen, irgendwie gefühlt. und also ist wirklich so, ist krass. Und dann hatten wir auch jetzt die letzten 2 Jahre noch einen Vermarktungspartner. Und da merkt man halt einfach, wenn man halt mit so etablierten Unternehmen dann arbeitet und das sind so echt große Tanker und die haben so ihre etablierten irgendwie Kommunikationswege oder generell organisatorischen Wege und wir sind halt immer irgendwie so das Schnellboot. Dann
ihr seid agil und bei denen musst du am besten alles ein Jahr im Voraus.
Genau, und dann clasht das halt manchmal schon. Das hat man schon gemerkt, deswegen sind wir jetzt auch wieder komplett autark unterwegs und das läuft super.
Okay, also ihr vermarktet euch komplett selbst.
Jetzt komplett wieder selber, ja.
Ja. Und ihr macht ja, hast gerade gesagt, ihr macht täglich bestimmte Formate, seid online, seid live. Jetzt ist ja, hattest du gesagt, im März das Finale.
Ja.
Ist noch so ein bisschen diese Vorlaufphase.
Genau.
Was macht ihr dann? Also, weil ihr müsst ja sozusagen 360 Tage im Jahr irgendwie stattfinden.
Ja, genau, ne, genau. Für eure Community. Genau. Also jetzt laufen wir, jetzt haben wir ja noch 6 Monate. Und während dieser 6 Monate haben wir zum Beispiel jetzt täglich Streams aus dem Büro, jetzt mit dem Team. Wir etablieren so unsere Jill heißt die zum Beispiel, die ist so unsere Unternehmenssprecherin und unsere Schnittstelle in die Community. Die streamt halt immer ganz viel. Dann haben wir halt immer die großen Streams zu den großen Produktionen sozusagen. Wenn die Top 80, es geht dann ja von 80, 40, 20, 10 bis zum Finale. Wenn wir die haben, sind es so die großen Produktionen, dann kommen natürlich alle in den Stream, gibt's irgendwie 4 mal 8 Stunden dann pro Tag und so. Also das ist dann richtig groß dann in den Produktionen. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch in 2 Wochen, da sprechen wir auf der Digital X, das ist so eine Digitalisierungsmesse. Und streamen wir natürlich auch wieder. Gehen wir auch 6 Stunden live, streamen unseren Panel-Talk sogar, der wird dann da vor Ort gestreamt. Dann ist die Dumit Hila, also die aktuelle Miss Germany, auch mit im Stream. Aber das ist dann immer so der Content, der dann entsteht über diesen ganzen Prozess hinweg. Und für uns ist halt immer ganz wichtig, dass wir nicht einfach immer streamen und wir definieren irgendwie das Programm, sondern wir gucken ganz, 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 ganz viel immer in den Chat. Also es war auch ganz viel Learning für uns, so was die ganzen Wordings angeht. Also wir haben noch nie gesagt, hey, Chat oder so. Aber das ist halt ja bei Twitch ist ja alles normal. Und das funktioniert halt ultra gut. Also da baut man sich jetzt so peu à peu, wir sind jetzt halt erst in Anführungsstrichen bei 5000 Followern. Aber die freuen sich, wenn man da kommt. Und die schalten dann ein und sind lange da. Und keine Ahnung, wir spielen ja auch manchmal in Molly dann irgendwelche Spiele und Ratespiele. Die machen halt alle mit. Und das merkt man halt über diesen ganzen Prozess, ist super viel wert. Und wenn dann eben auch irgendwann das Finale durch ist, macht man dann halt auch mit der Miss Germany konstant weiter. Also es hört dann nicht auf, sondern es ist dann halt wirklich 365 Tage im Jahr Vollprogramm und wie so ein TV-Sender quasi. Da gibt's dann quasi täglich Programm, wo man einschalten kann.
Ja, wir hatten schon drüber gesprochen im Vorfeld über die jetzige Miss Germany, die ihr ja auch nach Brasilien begleitet habt. Also ein Riesenprojekt. Erzähl mal dazu, wie sieht das dann aus? Worauf können sich die Leute sozusagen auch in diesem Jahr oder beziehungsweise dann im nächsten Jahr freuen, wenn es um den Umfang geht, ne? Weil die zu begleiten ist ja erstmal sehr weit gefasst. So
von ja, das ergibt sich tatsächlich auch immer mit der Person. Ja. Genau. Jetzt die Domitila, die kam jetzt eben zum Beispiel aus Brasilien, ist da in einer Favela aufgewachsen, also in einem Straßenkinderprojekt. Und da sind wir auch hingeflogen. Also haben dann wirklich dann ihre Heimat besucht, ihre Herkunft verstehen wollen. Da hat sie uns dann das Haus gezeigt, in dem sie aufgewachsen ist. Dann ihre beste Freundin wurde ja zum Beispiel dann von der Polizei erschossen, als sie 14 war und so. Das hat sie uns alles gezeigt. Das war auch echt emotional, muss ich sagen. Also hat man echt super viel gelernt, mitgenommen, Demut vor allem mitgebracht, so irgendwie, als man auch selber nach Deutschland dann zurückgekommen ist. Und dann haben wir da eben auch einfach hinter die Kulissen geschaut und wollten auch einfach sie als Person erzählen. Und das merkt man halt auch, das wird auch jetzt zum Beispiel in Deutschland extrem ernst genommen, wenn man zeigt, okay, wir auch als Miss Germany Studios, wir interessieren uns auch für unsere Persönlichkeiten, die wir auch irgendwie dann fordern, fördern und auch mitentwickeln. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel, wir haben ja über den Eistee dann auch gesprochen, den Mate, der dann sozusagen in dem Eistee von Domitila ist, da sind wir auch extra dann sozusagen in den Urwald gedüst und haben dann die wildwachsenden Mate dann auch irgendwie besucht und die Plantagenbesitzerin haben gefragt, warum das wichtig ist, dass das eben auch bio und nachhaltig und dann erzählt man darum halt auch Geschichten, haben dann komplette so eine YouTube-Produktion draus gemacht, ist über eine Stunde Material jetzt am Ende geworden. Und das zeigt halt dann schon auch unsere Ambition, dass wir halt quasi diese Female Content Factory sind, so dieses Studio, um Geschichten wirklich zu erzählen. Und deswegen, das ist halt jedes Jahr neu und hängt halt extrem stark mit der Persönlichkeit selber dann zusammen, die dann halt am Ende auch dann die Auszeichnung dann erhält. Und wichtig ist dann halt auch also es sind dann ja quasi 10 im Finale und alle 10 gehen auch dann zu uns ins Management über. Also wir begleiten dann alle. Natürlich ist dann so die eine Miss Germany so die Leuchtturmfigur.
Ja.
Aber alle anderen bekommen dann sozusagen auch unsere Aufmerksamkeit und mit denen erzählen wir dann halt auch ihre eigenen Geschichten. Also es kann von A bis Z dann halt wirklich alles sein.
Ja, aber ist ja mega, weil ihr dann einfach diesen Leuten, die sowieso inspirieren, die inspirierende Stories haben, denen nochmal eine Möglichkeit gibt, da weiter reinzuwachsen, neue Felder zu erschließen, noch mehr Leute zu erreichen.
Ja. Ist ja auch über unser Netzwerk dann natürlich auch denen dann noch neue Möglichkeiten an die Hand zu geben, vielleicht Schuhe in die Welt zu bringen oder keine Ahnung was.
Ja, aber ist ja ein richtig geiles Konzept und ich habe auf jeden Fall auch verstanden, wo ihr dahin wollt und wie ihr das Ganze jetzt angeht. Ne? Dass es wirklich sehr viel Community-Building ist, in der Community stattfinden, den Leuten Mehrwerte bieten. Und am Ende ist trotzdem dann natürlich diese Wahl, wo dann irgendjemand entscheiden soll, so die Person ist es jetzt oder die 80, 40, 20 sind.
Ja, genau.
Und da habt ihr jetzt Bruce Darnell
euch
gewinnen können. Erzähl mal, wie kommt sowas zustande und wo sagt ihr dann auch, okay, die Person passt jetzt irgendwie als Jurymitglied, die eher weniger. Mhm. Ne, geht man da so nach Bekanntheit, nach Reichweite? Da ist es ja eigentlich auch wichtig, wie authentisch sind die Personen.
Ja, total. Das war auch spannend. Also weil wir kriegen auch schon viele Anfragen, wo die sich dann melden, um überhaupt in die Jury zu kommen. Also die fragen dann so, ich hab gesehen, jetzt letztes Jahr XY, ich wollte das auch schon immer machen. Ja, cool, aber irgendwie noch nicht. Und wir wollten dieses Jahr wollten wir 4 Jurorinnen haben. Und also JurorInnen. Und dann hatten wir, also wir versuchen dann immer so aus verschiedenen Themenfeldern verschiedene ExpertInnen dann zu besetzen, um dann eben auch die unterschiedliche Expertise auch mit reinzubringen, um dann eben auch zu sagen, okay, die Experten haben mit ihrer Expertise, die können also entscheiden, wer Miss Germany wird, weil die halt so eine Erfahrung haben, dass sie sagen, okay, die schafft's, die Person. Das ist ja unser Ziel. Also ja. Wir wollen ja nicht am 4. März einmal kurz eine coole Wahl haben oder eine coole Auszeichnung haben und einen schönen Abend haben und danach ist dann alles vorbei, sondern das soll ja der Startschuss sein für eine langfristig erfolgreiche Karriere. Und dann haben wir eben verschiedene Rubriken sozusagen und die eine Rubrik ist natürlich dann auch so dieses Thema Inspirationsfähigkeit und da hatten wir dann eben verschiedene Möglichkeiten, die dann eben auch zu besetzen. Und tatsächlich ist der Bruce ist über einen guten Kontakt jetzt bei einem neuen Management. Und das Management, das kennen wir jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Und sind wir eben auch mit dem Management in Kontakt gewesen, weil wir sowieso, mit denen können wir gut und verstehen wir uns gut. Das ist auch langfristige oder schon langjährige Vertrauensarbeit, die da sozusagen dann auch besteht. Und dann hatten wir halt gesagt, okay, wir brauchen halt für die verschiedenen Felder verschiedene Expertise. Und dann kam halt das für dieses Thema Inspirationsfähigkeit gar nicht um irgendwie Drama Baby Drama sozusagen auf den irgendwie auf die Bühne zu bringen, sondern Bruce beschäftigt sich dann eben auch jetzt in der neuen Ausrichtung vielmehr auch mit dem Thema mentale Gesundheit. Aber wie finde ich auch zu mir selber, wie kann ich aber auch andere inspirieren? Und das haben wir dann halt einmal mit dem Management besprochen, dann habe ich Bruce selber getroffen, also das wir gehen auch nicht irgendwie zum Management, die geben uns ein Angebot und wir sagen, alles klar, und wir bezahlen. Sondern dann spricht man wirklich auch intensiv miteinander, ob man sich auch auf persönlicher Ebene leiden kann. Und das hat super funktioniert. Also ich war echt begeistert von ihm als Menschen, auch wie nahbar er war. Und wir waren dann auch dann abends noch zusammen dann auf einer, Feier, Party, Get Together, wie auch immer man es dann betiteln mag. Und ich war schon echt fasziniert. Da waren so ein paar Promis oder wie auch immer man es dann betiteln möchte. Und ich war schon echt fasziniert. Wobei, da waren schon ganz, da waren, also hier.
Waren schon Promis.
Romy Stride oder so. Also da waren schon so ein paar, da waren schon echt Promis. Und da war ich echt überrascht, wie der auf Menschen wirkt. Also der ist, hat einfach eine unfassbare Aura, eine unfassbare Ausstrahlung. Und ob also normaler Mensch in Anführungsstrichen oder Promi, also da jeder wollte irgendwie Fotos mit ihm schnacken. Und dann fand ich das einfach ultra nahbar, wie er dann auch so mich behandelt hat. Also es hat mich total beeindruckt, wie empathisch und sympathisch er war. Und es war echt, das hat echt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und bei der gleichen Feier waren auch Nele und Frauke Ludewig. Mhm. Die moderieren ja bei uns. Und Frauke kennen wir jetzt auch schon seit einigen Jahren. Und jetzt ist ja Nele, also ihre Tochter, geht ja auch immer mehr ins in Anführungsstrichen Showgeschäft oder so ins öffentlich wirksame Tun. Und wir wollten halt auch so diese Symbiose aus Seriosität, Erfahrung mit auch so jugendlichem Charme. Und deswegen, das hat auch perfekt gepasst, auch so für Twitch. Und dann eben auch, wenn es Finale ist, sind wir ja dann auch in der Europapark-Arena, tragen ja alle Anzug und Kleid, ist ja alles so ein bisschen seriöser, genau. Und so diese Kombination, die hat uns total irgendwie gefallen. Deswegen haben wir jetzt Nele, Frauke, Bruce und noch ein paar kommen dann noch on top.
Ja, ich glaube, hier ist gerade einer mit der Kettensäge am Werk.
Ja,
das kann sein. Und dann, bis zum Finale ist alles Twitch oder wie, oder grundsätzlich?
Komplett Twitch, ja.
Okay,
komplett.
Also auch das Finale ist komplett auf Twitch.
Komplett Twitch.
Wird dann online über alle möglichen Kanäle immer weiter gepusht.
Yes, genau. Wir sind Twitch-Partner
die können euch also da auch dann prominent in eurer Startseite platzieren in Deutschland und so.
Genau, weil die finden es natürlich auch cool, dass wir auch zu Twitch eine neue Zielgruppe bringen, weil jetzt bis
sehr männlich, kam, ne?
Ja, genau. Ja. Hat auch eigentlich, gab es natürlich weibliche Streamerinnen, die auch irgendwie Games gezockt haben da und so. Oder Cosplay oder auch gestreamt haben einfach generell. Aber so, wir haben ja auch eine große öffentlichkeitswirksame Ausstrahlung. Also ich habe jetzt letztens war wieder die Medienresonanzanalyse aus dem letzten Jahr, lagen wir bei 2 Milliarden Kontakten. Also natürlich über die ganze Staffel,
ja.
Aber alle Medien hinweg. Und das ist natürlich cool, wenn die auch plötzlich, wenn wir da Twitch reinbringen und wir auch eine neue Zielgruppe zu Twitch bringen. Deswegen haben die Bock auf uns, wir haben Bock auf die. Ich liebe das. Also ich liebe Twitch wirklich. Also man muss das lieben lernen. Am Anfang denkt man, man ist komplett überfordert mit dieser Plattform, finde ich jetzt erstmal so, wenn man die ersten Schritte geht.
Der Einstieg ist auch super schwer,
ja,
oder?
Ja, muss ich auch sagen.
Du machst dann Stream und keiner guckt zu oder einer oder
boah,
so.
Das war peinlich am Anfang, wirklich. Das muss ich echt sagen. Also haben wir auch aus dem Büro gestreamt. Und da waren dann irgendwie 2 ZuschauerInnen und
die 2,
ganz ehrlich, das waren wir. Ja. Also das war echt so, das war ein Kackgefühl, muss ich wirklich sagen. Aber man musste einfach durchhalten. Ne?
Mhm.
Also auch da. Wir haben jetzt auch immer noch manchmal 10. Aber die 10, ganz ehrlich, die ziehen sich das auch ein paar Stunden rein, ne? Also,
ja.
Oder wir haben jetzt auch die Verkündung gemacht, oder wir waren jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen waren wir auch auf einem Festival live. Da hatten wir auch irgendwie keinen großen irgendwie Twitch-Support oder so, da waren wir einfach so live. Und da haben wir innerhalb von 4 Stunden waren auch dann 10.000 einzelne Zuschauerinnen, die dann auch eingeschaltet haben. Und es waren dann auch 100 neue Abonnenten.
Ja.
Und Twitch selber war sogar überrascht, dass wir so innerhalb von so kurzer Zeit halt 100 neue Abonnenten hatten. Also ich finde immer, man hat so in der Instagram-Bubble und Welt, die es jetzt irgendwie heutzutage gibt, und da alles höher, größer, schneller und hier Pamela Reif, keine Ahnung, 80 Millionen, was sie da jetzt irgendwie hat oder 6, weil keine Ahnung was.
Ja, aber ist ja so, was ich zu dir auch sagte, du hast halt irgendwie, die Dimensionen sind ganz anders.
Ja, genau,
wenn du
genau.
nicht irgendwie eine 500.000 Follower hast, dann bist du ja eher ein kleiner Account.
Ja, genau. Das ist ultra krass, aber wenn man sich jetzt wirklich mal 10.000, ne, also 10.000 haben ja während dieser 4 Stunden da eingeschaltet. Wenn man sich mal 10.000 in einer Arena oder in einem Stadion oder keine Ahnung was vorstellt, wie viel das ist.
Ja.
Also die sich auch 4 Stunden das dann geben.
Das siehst du ja auch bei den sehr erfolgreichen deutschen Streamern,
ja.
die eben FIFA zocken und so weiter und so fort. Ne, jetzt weiß ich nicht, ein Elias, Nährlich und Co., die dann auf einmal einen eigenen Fußballverein gründen, ein Spiel machen und da kommen 5.000 Leute.
Ja, ja.
Überleg mal,
ja.
Also das ist natürlich krass.
Ja.
Oder wenn irgendwie, weiß nicht, Trimax da irgendwelche Pokémon Booster Unboxing macht und auf einmal gucken da 300.000 Leute
zu. Ja.
Über den 300.000.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn. Ne?
Ja.
Also das ist, ich glaube, da kann Twitch wirklich Dinge auf ein neues Level heben.
Ich bin
wie Fernsehen ist.
Deswegen, ich bin auch echt gespannt, wann das so in der Mainstream-Brand-Welt ankommt. Ich glaube, da beschäftigen sich viele schon mit, aber noch nicht so intensiv mit, dass sie den Wert wirklich verstehen.
Ist es denn, würdest du sagen, das steht und fällt mit der Kontinuität, dieses jeden Tag und so, weil diese gerade so die erfolgreichen
Streamer, die Community aufzubauen,
die sind ja manchmal 5 Stunden jeden Tag am Stream.
Ja. Wir haben ja auch, wir arbeiten ja mit Famblast zusammen, also um unsere ganzen Streams auch so interaktiv zu gestalten.
Die Geschichte von Knossi, ne?
Ja,
wo du abstimmen kannst
exakt, und
sowas.
Ja. Und darüber sind wir natürlich auch mit Knossi jetzt sehr intensiv immer auch im Austausch oder mit Jens. Und der sagt auch, ja Leute, ganz ehrlich, unter 5 Stunden brauchst du eigentlich nicht anfangen mit den Streams. Also er geht schon mal so 8 Stunden und so live. Und er hat auch gesagt, oder zum Beispiel Adam, das ist von Skyline TV heißt der. Der kümmert sich um unsere Streamtechnik, wenn wir unterwegs sind. Also der, das ist auch verrückt, der hat einen Rucksack auf, hat da 8 Modems drin, Internet-Modems drin und dann können wir halt wirklich von überall streamen.
Ja.
Und der ist auch...
Hotspot reicht also nicht.
Nee, das reicht nicht.
Okay.
Und der ist auch seit bestimmt 8 Jahren oder so am Stream und sagt halt auch, es ist halt einfach Kontinuität. Ne? Der ist halt so lange auch da jetzt schon am Machen und Tun. Und der, wenn der halt live geht, hat der auch nach irgendwie einer Stunde 5.000 Leute dann irgendwie live drauf. Sagt aber auch, unter einer Stunde bringt das nichts, weil die nach einer Stunde, er hat auch am Anfang hat er dann vielleicht 10, 100, 500. Ich meine, das ist jetzt auch langsam anders, weil er auch bei den Knossi-Streams immer mit drin ist. Aber die kommen erst nach einer Stunde, weil die auch leider selber gerade was machen. Die bekommen zwar viele auch eine Push-Nachricht, dann dass man da jetzt ja. gerade live geht, aber vielleicht ist man da gerade selber noch am Essen kochen oder was auch immer machen oder beim Arbeiten oder whatever. Und dann kommt man halt, weiß man, okay, alles klar, der ist jetzt live, aber der ist ja noch ein bisschen live. Das heißt, ich muss mich da auch jetzt nicht mega beeilen, hab da ja so eine Stunde. Und nach einer Stunde kommen die dann dazu. Also da muss schon, aber Streaming-Time muss schon auch da sein.
Ja, muss aber dann ja auch inhaltlich irgendwie dazu passen, oder? Weil sonst ist ja so, weißt du, ihr habt die Hälfte verpasst und jetzt wird's schwierig.
Ja, deswegen, also da, das ist schon... Wir haben ja auch immer ganz, ganz stark immer mit Redaktionsplan und Ablaufplan. Machen wir auch immer noch. Mhm. Aber man muss es nicht zu ernst nehmen. Das haben die uns auch gesagt. Das haben wir auch gelernt.
Muss auch nicht alles perfekt
einfach
sein.
Einfach machen. Echt. Mhm. Also auf Twitch einfach machen. Da sind so viele Chaoten unterwegs. wirklich. Und auch wenn man sich die Großen da anschaut, Twitch ist ja auch immer so dieses ASMR-Ding da und so. Ich bin da ja gar kein Fan von, muss ich echt sagen. Oder dann gibt's ja diese Hot Tub-Mist da und so. Das gehört irgendwie auch dazu. Die Zielgruppe braucht man auch gar nicht. Also da muss man sich auch gar nicht drauf irgendwie fokussieren. Aber wenn man ernsthaft allgemein die Themen hat, die einen auch interessieren, und man muss dann auch schon auch eine Person finden, die dann auch mit der Community auch interagieren kann und ja, der auch Bock drauf hat. Ja. Und die auch kontinuierlich bleibt. Also
ja, genau, das ist ja auch das große Risiko, ja. Ne? Dass du jetzt sagst, okay, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter XY, du bist total, jetzt unser
total,
Gesicht.
Total.
Und irgendwie ein halbes Jahr später, weiß ich nicht, geht die Person auf Weltreise.
Ist
oder?
Scheiße. Es ist wirklich scheiße. Also bei uns ist es so, wir haben das Glück, unser Gesicht, also die Jill, die ist jetzt... Die kenne ich auch jetzt seit 10 Jahren. Wir verstehen uns gut, man kann sich vertrauen. Und die liebt das auch. Also die liebt es einmal vor der Kamera. Die lernt auch Twitch lieben. Also hat sie jetzt auch schon total, mag sie auch total gerne. Und ich weiß auch, dass sie auch uns loyal gegenübersteht. Aber wir auch ihr loyal gegenüberstehen. Also es ist auch so ein Win-Win für alle Seiten. Und das muss man schon auch berücksichtigen. Also ich würde da nicht, also bei Twitch würde ich nicht irgendwie den einen Tag die Praktikantin, den anderen Tag den Auszubildenden, dann mal irgendwie kurz den Chef, die Chefin irgendwie vor die Kamera setzen, sondern da schon eine Kontinuität auch reinbringen und da halt auch so ein Markengesicht, so ein Twitch-Gesicht mit aufbauen, weil am Ende folgen Menschen immer Menschen. Und wenn man sich da gerade irgendwie total in jemanden da irgendwie verguckt hat, also in Community-Bezug, dann sollte das auch irgendwie da bleiben. Weil ich glaube eher, dass wenn dann die Person geht, dann geht die Community mit. Also dann, man muss schon halt irgendwie dann, wenn man es auch als Brand macht, dann so sexy machen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass man sich auch schon darüber bewusst ist, dass man das natürlich auch personenbezogen machen muss und man dann aber vielleicht sich nicht nur auf eine beschränkt, sondern vielleicht zwei und dann, wenn die eine geht, dann ist die andere zumindest noch da. Also, dass man da schon irgendwie so sensibel mit umgeht natürlich auch.
Ja, und dann die ich sag mal, diese GlowCon, GamesCon, diese ganzen Conventions, die nehmt ihr dann mit, um da auch wieder Content zu generieren, neue Leute für eure Community zu gewinnen und eigentlich sukzessive immer weiter in Richtung Finale.
Ja, genau.
Oder das hört ja nicht auf, ne? Nee. Aber ich sag mal, trotzdem die Leute mitzunehmen auf die Reise.
Ja, auch ist immer cooler Content, so IRL-Streams, so das ist, kommt auch immer top an. Aber ich muss auch sagen, dass ich persönlich super gerne auf Messen bin. Mir ist auch auf, also GlowCon ist ja eine sehr junge Zielgruppe, eine sehr, sehr junge weibliche Zielgruppe. Aber auch natürlich auch, um sein Netzwerk zu erweitern. Also da sind ja auch coole Influencerinnen, Unternehmerinnen oder wie auch immer. Das auch einerseits. Aber ich fand zum Beispiel auch die Gamescom super wertvoll, weil ich finde, Marken dürfen niemals, oder auch generell einfach Social-Media-Profile, Inhaberinnen, Inhaber, dürfen niemals den Fehler machen, das habe ich, bekomme ich irgendwie oft mit, wenn man mal sich so hinter den Kulissen umschaut, dürfen niemals den Fehler machen, dass man die Marke, natürlich sollte die Marke mit den Personen, die die führen, auch irgendwie einhergehen, also die Markenwerte. Aber man darf nicht den Fehler machen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, gibt ja so ein paar Brands, die werden eher von Menschen geführt, die aus so etwas besser betuchten Häusern kommen.
Okay.
Mit so ein bisschen mehr Geld so im Hintergrund. So, das heißt, die sind halt entsprechend aufgewachsen mit ein bisschen mehr Geld so in den Hosentaschen. Und ich finde dann immer total spannend, dass man dann denkt, dass die Zielgruppe auch so ist. Also genau so. Und ich finde, das ist so ein großer Fehler, weil wenn die dann wirklich so ist und das in der, es gibt ja immer so ein Corporate Image, also wie werde ich von außen gesehen und die Corporate Identity, wie sehe ich mich eigentlich? Und wenn das, wenn da so eine große Diskrepanz zwischen ist, dass die Käuferschaft eigentlich so aussieht, wie ich sie gar nicht haben, also denke zu haben, dann mache ich in der Kommunikation, in der Auswahl der Influencer, der Influencerin so viel Fehler oder targete so falsch, gebe so viel mehr Geld für sozusagen falsches Targeting aus, dass da so viel Potenzial quasi flöten geht. Und deswegen finde ich das immer super wichtig, zum Beispiel auf so eine Gamescom zu gehen und man wirklich einfach die Menschen so anzuschauen, wer ist da, welche Cosplay-Kostüme tragen die, welche Spiele zocken die, wie gehen die da hin, wie ist die Demografie da verteilt, wie alt sind die, wie viele Männer, weibliche Gamerinnen gibt's da. Also das finde ich so viel, das ist so viel wert, dass man einfach checkt, okay, wer ist das? Also wer guckt zum Beispiel auch Twitch und wer ist Immanuel 783 und Rebecca 784? Also, dass man einfach so ein bisschen das Gefühl hat, alles klar, es sind echte Menschen, das sind die und die, die haben die und die Bedürfnisse, die gucken dann hier irgendwie
ja, auf der Gamescom danach. An der Zielgruppe so dranbleiben. Genau, ne? Genau. Weil du ja bei, also gerade auf Twitch, du hast sie ja einfach im Chat,
sind dann genau, Namen. Ja, genau, exakt.
Weiß aber jetzt nicht so richtig, wie kleiden die sich,
genau.
Wie, ne? Was interessiert die vielleicht noch?
Genau.
Also das, ja, glaube ich auch, ist ein Riesenthema. Lass uns noch mal ganz kurz zu der Staffel jetzt zurückgehen. Ihr habt ja auch eine Fördersumme, ne? 25.000 Euro habe ich gesehen, so als kleiner Kickstart.
Ja, genau.
Ist dann für die Gewinnerin.
Genau, exakt.
Okay, ist also so ein bisschen so, also überspitzt gesagt, ist das euer Cover der Cosmopolitan?
Ja, tatsächlich. Ja, das ist so quasi Startkapital für die Mission, die dann da auch dann von ihr, die wir auch gemeinsam mit ihr über die Staffel dann entwickeln, auch zum, wir sind ja auch im Camp 2 Wochen mit denen unterwegs und da wird ja auch so an diesem Pitch gefeilt, der dann auch am Finale dann nochmal präsentiert wird und dafür dann sozusagen auch dann die 25.000 Euro dann bereitgestellt werden.
Ja, sehr gut. Du hattest jetzt gerade schon im Gespräch gesagt, wo du, dass ihr euch gerade auf dieser Mission, auf dieser Reise befindet, jetzt so irgendwie so bei 3,5 Jahren von diesen 7, von denen du gesprochen hast, das zeigt, du weißt eigentlich schon, wo siehst du euch in den nächsten Jahren. Mhm. Jetzt mal rückblickend, ja, du bist ja so aus dem Studium dann so in dieses elterliche Thema reingekommen, da reingewachsen, warst dann früh auch mit Geschäftsführer. Was würdest du sagen, war so dein größtes Highlight oder dein Meilenstein bisher?
Ich glaube jetzt die Übernahme, die komplette. Also ich muss auch sagen, viele fragen mich, oh, ist das jetzt nochmal krass von der Belastung? So das was vorher irgendwie auf 2 Personen verteilt war, dass du das jetzt alleine sozusagen auf deinen Schultern trägst. Aber ich muss sagen, das macht total viel Spaß, weil man das, was man jetzt tun möchte, was man eh irgendwie voll im Kopf hat, wo man so klar ist, was man machen möchte, das kann man einfach jetzt machen. Und es ist irgendwie total schön, das Gefühl, da so mit vollem Fokus und mit voller Leidenschaft dann irgendwie darauf loszugehen. Ganz ehrlich, und wenn da was falsch, also schief läuft, dann läuft das halt schief. Also dann versucht man halt neu, dann lernt man draus, dann macht man es anders und ist man dann irgendwie dann hinterher auch schlauer. Und ich bin da echt ein Fan von, ausprobieren und Learnings mitnehmen und neu machen. Und Papa war halt immer so ein bisschen mehr so, lass uns das erstmal eben achtmal besprechen und dann eventuell mal mit einem kleinen Finger versuchen, ob das okay ist. Und ich bin halt irgendwie immer voll committed und wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Jahr, als wir mit Twitch gestartet haben, haben wir nicht mal eben kurz irgendwie mit einer halben Stunde gestartet, sondern sind halt einfach komplett 96 Stunden live gegangen. Also mit Tag und Nacht und mit vollem Programm haben so viel gelernt.
Wie viel hast du geschlafen in den 6 Jahren?
Sehr wenig.
Aber hast du...
Ja, ich hab tatsächlich auch die erste Nacht, weil da, klar, wie immer, ist das in der ersten Nacht immer ein bisschen schwierig, habe ich dann immer, also habe ich wirklich in der Location einfach eine Stunde auf der Couch gepennt und dann ging es weiter. Also es war, und dann aber am nächsten Tag hat mir mein Hund einfach meinen Zahn ausgeschlagen, weil der, keine Ahnung, wahrscheinlich weil ich müde war und ich unaufmerksam. Aber so dieses einfach machen und die aus der gelebten Erfahrung das mitzunehmen, so seine Learnings, das finde ich halt immer, ist am meisten wert, kann man nichts gegen anlesen, ist einfach das Tun.
Ja, und du hast wahrscheinlich jetzt einfach auch nicht die Situation, dass du um Erlaubnis fragen musst.
Genau.
Du kannst höchstens ja, vielleicht ein Stück weit Rechenschaft ablegen.
Ja.
Ne, weil natürlich, klar, deine Eltern und Großeltern irgendwie drauf schauen, was machst du?
Aber die fragen auch immer.
Was machst du aus dem Ding, was wir aufgebaut haben? So?
Ja, die fragen auch immer. Und dann sage ich, läuft schon alles.
Geht auf Twitch.
Ja, genau. Ja, die gucken auch tatsächlich jetzt auch immer auf Twitch. Also es ist ganz, ganz spannend zu hören. Dann natürlich jetzt auch so für die auch cool mit Bruce und Frauke, die kennen die ja auch, finden die auch toll. Berührt finden sich dann auch dann.
Wer ist noch in der Jury?
Offiziell nur die beiden erstmal.
Okay.
Genau, dann Jill ist jetzt auch in der Jury.
Mhm.
Aber die noch kommen, die mit denen bin ich gerade so in den letzten Zügen der Verhandlung.
Ja, okay. Stark. Und hast du so ein Endgame, dass du sagst, okay, das ist irgendwie so das, worauf ich, ne, wo ich irgendwie mich dran orientiere, inspiriere, ich sag so, das ist das, wo ich auch hinkommen möchte mit Miss Germany Studios? Oder sagst du, ey, das ist sowieso so ein laufender Prozess, da gibt's jetzt nicht irgendwie so ein klare, definiertes Ziel?
50.000 Live-Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Miss Germany-Finale.
Ja, geil. Das ist doch mal eine Ansage.
Ja. Und, während einer Minute. Wir hatten jetzt letztes Jahr, hatten wir, glaube ich, 11 und ich möchte halt 50, die live drauf sind.
Ja. Das ist mal ein klares Ziel. Glaubst du denn, dass irgendwann deine Kids auch in deine Fußstapfen treten?
Boah, keine Ahnung.
Miss Germany sozusagen.
Na, keine Ahnung.
Und 2027...
Wenn man 100 Jahre Miss Germany,
also da muss also bald schon die Planung losgehen.
Ja, ja, das stimmt.
Die Jahrhundertfeier, oder?
Ja, da bin ich auch gespannt, was das wird. Ja, und also Kids, keine Ahnung. Also nee, aber die können machen, was sie wollen. Also ob die Opernsänger, Sängerin, Tänzerin, Tänzer, Unternehmerin, Unternehmer, was auch immer werden. Pff, wenn sie was mitmachen wollen, cool. Aber vielleicht ist ja auch schon jemand anderes dann eingestiegen oder so. Also ich würde mich auch mal freuen, wenn wir eine Geschäftsführerin haben. Deswegen also mal schauen.
Ja, manchmal ist es bei den Podcast-Aufnahmen so, dass man ein Vorgespräch macht und in diesem Vorgespräch irgendwann merkt, ey, wir sprechen schon ganz viel über die Inhalte, die wir eigentlich in dem Podcast besprechen wollten. Ähnlich war es auch bei Max und mir. Wir haben uns unterhalten über den Eistee, den sie mit der Gewinnerin der vorherigen Miss Germany Staffel rausgebracht haben. Wir haben über Social Media gesprochen, über Twitch und dann mitten im Gespräch gesagt, okay, lass uns mal starten. Ich möchte euch das vorherige Gespräch aber nicht vorenthalten. Von daher kommen jetzt die letzten bzw. ersten Minuten unseres Gesprächs. Von der Miss Germany.
Von der Miss Germany. Schon, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber schon über 600.000 Einheiten verkauft.
Ach was. Krass.
DM, Kaufland.
Und seid ihr da mit involviert?
Ja. Die sind auf uns zugekommen.
Ja.
Und haben gesagt, uns geht der Eistee-Markt mit dem ganzen Influencern
Kapital
so ein bisschen auf den Sack. Genau. Also die machen das ja krass, was Marketing angeht. So hier Brate, Dirty. Und aber man muss halt schon sagen, die haben halt extrem krasse Margen.
Findest du denn, dass sie das Marketing krass machen oder meinst du nicht, dass
die einfach drauf, dann können sie machen, okay,
alles klar, mein Eistee, der ist jetzt da und oh, der ist ja von Kapital.
Ja, das ist halt, der kann Pizza machen und alles andere geht wahrscheinlich auch, das ist einfach echt krass, aber die, also Völkel, ja. ist die Marke, die da, also hinter dem Eistee mit uns zusammen steckt. Das ist der größte Biosafthersteller aus Deutschland.
Okay.
Und die haben gesagt, uns nervt das, dass die großen Influencerinnen, Influencer so viel Kohle machen.
Ja.
Mit sich als Marke. Das steht für 1,99 bei Aldi und an der Tankstelle und keine Ahnung, was die ganzen jungen Menschen holen das. Aber die stecken sich das alles ein und die trinken dann auch noch eigentlich Mist. Ja. Und dann haben die gesagt, das nervt uns, wir wollen es besser machen. Dann sind die auf uns zugekommen und haben dann gesagt, jetzt hier die, gibt ja verschiedene Sorten und Domitila, also unsere Miss Germany, die steht für die Mate-Variante. Und dann waren wir sogar im Zuge der Herstellung, des Herstellungsprozesses waren wir in Brasilien, wo der Mate angebaut wird von einer Frau, die so eine Mate-Plantage sozusagen, also ist eine Wildmate.
Ich habe das gesehen, so Mate pflücken.
Ja, genau, und genau.
Co, ne? Ihr habt da die.
Da waren wir richtig da. Genau, ja, genau. Haben wir dann so ein bisschen behind the scenes alles begleitet. Und der ist halt bio-zertifiziert, klimapositiv, also alles, was entsteht, ist wird ausgeglichen oder überkompensiert. Und ich glaube, das ist Rübenzucker. Also das ist auch nicht so viel. Und dann, genau, Rübenzucker, auch alles aus Deutschland.
Also, ja, also 5,5 Gramm bei einem Zitronen. Ja,
deswegen.
Das ist schon, ach, Limette, Susu, Yuzu.
Ja, genau, das ist so eine Art von Zitrone, dieses, ja, okay. Diese Yuzu.
Ja, aber 5,5 Gramm ist ja, ja deutlich weniger, ne? Die meisten sind ja so um die 10,
glaube ich. Deswegen.
Bull und
Co. Und
oder grundsätzlich auch Eistee.
Deswegen, da ist natürlich, also dann, da verdient man natürlich dann auch mit, wenn die verkauft werden. Deswegen haben wir natürlich auch ein Interesse, dass die verkauft werden. Aber die Marge ist natürlich, also wenn man das vergleicht, ist natürlich ein Witz.
Kannst du aber nicht für 3 Euro anbieten, ne?
Nee, genau. Und es ist sogar auch 1,99, also ja. Auch um die gleiche Preisrange zu haben, weil jetzt war erstmal wichtig sozusagen die Käuferschaft, Käuferinnenschaft von Brattee, Dirty und Co. erstmal einfach jetzt mit Geschmack und auch über den Preis sozusagen zu überzeugen, dass sie erstmal wechseln und dann checken, ah, guck mal, ich kann da sogar noch was fürs Klima tun. Gestern.
Glaubst du denn, ich stelle mir das immer so kompliziert vor, dass Leute dann irgendwie so switchen, weißt du? Also da geht, glaube ich, sehr viel auch über die Packung.
Ja, voll.
Ne? Weil jetzt total. Also du musst ja schon sehr viel in Werbung stecken,
ja.
damit, wenn du jetzt nicht organisch so eine krasse, ja, Reichweite hast wie so eine Shireen David,
ja,
damit die Leute einfach sagen, oh, jetzt hole ich mir aber den Eistee.
Ja, voll. Ne? So. Voll. Also ich glaube auch, Gewohnheiten muss man so aufbrechen, deswegen muss es cool aussehen und Preis, das darf jetzt nicht über irgendwie schon direkt das Doppelte kosten oder so. Ja. Deswegen, das ist ja immer das so die Herausforderung bei Bio und nachhaltig und mit allem drum und dran, vor allem jetzt so bei einer jungen Käuferschaft, auch vor allem momentan.
Ja.
Deswegen haben wir auch gesagt, okay, dann lieber weniger Marge, Einstiegshürde ganz gering halten, coole Verpackung. Und da gab es auch trotzdem auch voll die Diskussion, weil wir haben ja jetzt auch so eine, das ist so eine Art Tetra-Pack, also das Elo-Pack. Und es ist ja auch nicht so super nachhaltig. Eigentlich müsste man das in Glasflaschen abfüllen. Aber dann wird man halt gar nicht erst gelistet bei Lidl und so. Das heißt, da muss man auch schon so ein paar Tode, ja, sterben, ja, um überhaupt so die Zielgruppe zu erreichen. Und dann muss man sich halt einfach entscheiden, okay, ist es uns wert? Und dann geht man darüber den Weg. Und dann muss man das aber natürlich auch so langfristig als Marke etablieren. Heißt 1,5 Grad. Und da sollen dann auch noch mehr Produkte daraus entstehen.
1,5 Grad, weil?
Weil 1,5 Grad Ziel, Pariser Klimaabkommen.
Okay.
Auch eingetragene Marke auf dem Getränkemarkt und so.
Nee, es ist schon, das ist schon cool. Und die 600.000 ist halt wahrscheinlich, weil ihr mit dem Handel.
Ja, genau.
Ne, das
steht überall. DM hat auch natürlich dann so marketingseitig was drauf an Push gegeben. Aber die finden es auch cool. Also es ist ja auch immer wichtig, dass die da auch Marketing, ja, also von der Marke her, auch dahinter stehen. Es ist halt auch so Thema Purpose, kannst du halt alles mit bedienen. Und also man tut halt wirklich was Gutes.
Und es schmeckt auch gut.
Ja,
also jetzt genau. Die, ne, so die Limette Yuzu?
Ja, ja.
Yuzu, schmeckt top.
Deswegen, ich hab Mate und
weil ich finde, Beere. Weil ich finde das immer sehr wichtig, dass bei dem Ganzen, was man da alles reinpacken möchte und was man besser machen möchte, wenn der Geschmack kacke ist, dann hilft das halt nicht, ne?
Bringt nichts.
Das ist so wie mit den, wie bei uns mit den Schuhen. Wenn die Schuhe nicht gut sind, bequem sind, dann hilft das auch nichts, wenn du sagst, okay, die sind vegan.
Ja, deswegen. Sehen die scheiße aus, dann kommen sie nicht an meinen
Aussehen müssen sie auch noch. Also du musst den Zeitgeist treffen.
Ja.
Und dann kommen eigentlich erst diese anderen Themen, ne?
Ja.
Und wie du gerade sagst, also die Zielgruppe zu überzeugen ist nicht leicht.
Ja.
Ist ja bei uns genau das Gleiche.
Ja.
Also die Leute von einem Nike und so wegzuziehen und zu sagen, hier, Born Originals ist jetzt irgendwie der Schuh, den ich trage, ist auch nicht leicht. Deswegen haben wir auch gesagt, erstmal weniger Marge, bisschen niedrigere Einstiegsbarriere, weil ich sag mal so 120 Euro ist, glaube ich, ein Preis. Da sagen einige dann, ja, alles klar, ich kauf den jetzt mal. Ja, wenn du irgendwo bei 169, 179 bist, ist das für viele schon so, wo man sich wirklich Gedanken macht.
Habt ihr eigentlich auch mit den Veja oder Veja oder wie die heißen, diese Maisschuh da?
Veja.
Ist das auch so als Konkurrenz? Sind die teurer oder?
Ähnlich, also ähnlich. Die haben natürlich auch Modelle, die dann ein bisschen teurer sind, aber sonst auch, die haben auch 130 Euro Modelle.
Okay.
Die sind aber ja natürlich auch schon sehr groß, ne?
Ja.
Muss man sagen, ja. Und die sind ja noch so voll über dieses Nachhaltigkeitsding gekommen.
Ja.
So dieses Vegan und so, weißt du?
Ja.
Jetzt ist es ja so, wir gehen ja nicht raus und sagen, das ist jetzt das Besondere bei uns.
Mhm.
Sowieso bei Schuhen, also sorry, aber was willst du da jetzt neu erfinden?
Mhm.
Wir haben den Schuh nicht neu erfunden und die Welt braucht eigentlich auch keine weitere Schuhmarke.
Mhm.
Die Frage ist, glaube ich, eher, was kannst du als Schuhmarke irgendwie besser machen als andere? Na, wo kannst du branding-technisch ansetzen, Leute für dich begeistern, die inspirieren? Das ist eigentlich eher so unser Ansatz, weil ja, es ist halt am Ende ein Schuh.
Ja.
Also da haben andere auch schon einen guten Job gemacht.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar.
So, aber es ist ja bei allem so.
Ja.
Am Ende sagst du ja auch, okay, weiß ich nicht, es gibt auch schon x Eisteesorten. Es müsste auch kein Eistee sein. Wir könnten jetzt auch was anderes machen.
Ja.
Wir wollen halt irgendwie unsere Werte so nach vorne bringen.
Ja, genau.
Leute davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist, damit sie es vielleicht auch machen oder unterstützen. Ja. Ne?
Ich glaube auch die, wir arbeiten ja relativ viel oder mit dem so Zukunftsinstitut zusammen. Das ist so ein, also Zukunftsinstitut halt, wie der Name sagt, die beschäftigen sich ganz viel mit Trendstudien und so Megatrends. Was bleibt, was ist ein Hype, was wird zum Trend und was wird halt so zu Megatrends, die ganze Gesellschaft beeinflussen.
Ja.
Und da gibt es jetzt auch momentan wieder so eine aktuelle Studie zum Thema Valuetainment. Also das ist ja auch genau das, worauf wir uns immer beziehen, bei Miss Germany jetzt in dem neuen Konzept. Und da sagen die halt auch, es kommt halt so die Ära der Sinnhaftigkeit und die auch der Einsamkeit tatsächlich, weil die über Corona und die eigentlich total hyper digitalisierte Welt, also eigentlich ist man ja mit jedem und jeder vernetzt über Social Media.
Pseudo vernetzt.
Genau, aber man ist eigentlich einsam.
Ja.
Und ich glaube auch, dass wenn man dann eben wie jetzt bei euch über die auch neuen Produkte, auch über solche Nischenprodukte sozusagen, auch so seine eigene Persönlichkeit irgendwie darstellen kann, zeigt man ja auch so eine gewisse Zugehörigkeit.
Genau.
Und ich glaube, so Nike zum Beispiel, die sind so groß, das ist fast irgendwie gar nicht mehr besonders, ob du jetzt irgendwie Nike, Adidas oder keine Ahnung was, aber wenn du halt so ein Born Originals trägst, bist du halt irgendwie so eine Community. Da ist halt so die feine, etwas kleinere, so, also zumindest im globalen Vergleich zu Nike und so, die Community halt super viel wert, so auch in der eigenen personenbezogenen Wertevorstellungen und so. Und deswegen, ich glaube, das ist auch so das Thema, was in Zukunft viel wichtiger wird, dass man die Kontaktqualität, dass es gar nicht um die größten Communities geht, sondern dass es halt um die so Realness Closen Community geht.
Ja.
Und dass man halt darauf viel mehr Wert legt.
Ja, also wir haben uns jetzt auch mit unseren Partnern aus Köln, haben wir uns auch viel zu dem Thema oder mit dem Thema beschäftigt, da ausgetauscht und die sagen auch, weil die machen halt viel in diesem Gen-Z-Bereich, dass die auch sagen, die fordern letztendlich auch diese Transparenz, diese Nahbarkeit. Es muss nicht alles perfekt sein,
ja.
Es muss aber ehrlich sein. Und ja, Community ist immer so ein bisschen inflationär, finde ich.
Ja,
ne? Man spricht schnell so von Community.
Ja.
Und ich glaube, da muss man echt mal gucken, wie kriegst du es hin als Marke? Und ich glaube, ihr seid da ja mega auf dem richtigen Pfad, dass du halt ganz klar weißt, okay, die Leute, die sich jetzt auch dafür interessieren oder die das auch tragen oder auch gucken, die finden halt das und das und das gut. Ja. Oder die stehen dafür oder identifizieren sich damit. Ja. Na, und dass es halt nicht nur das Produkt ist. Ja. Das ist zum Beispiel mir ganz wichtig, dass man bei Born Originals nicht, klar, wir natürlich brauchst du ein Produkt. So, und na, ich sag mal, ihr seid jetzt auch zum Beispiel mit Eistee am Start oder so, weil das natürlich auch Sinn macht, auch Produkte zu haben.
Ja.
Aber ich sehe das so, wir machen jetzt Schuhe, weil wir vorher auch Schuhe gemacht haben, weil wir die Strukturen haben, weil das auch etwas ist, worüber du dich dann eben irgendwie diese Zugehörigkeit kannst du darüber ausdrücken. Ja. Ist wie Bekleidung.
Ja, genau.
Und es geht aber letztendlich gar nicht so um den Schuh.
Ja.
Sondern um dieses dahinter.
Ja, genau, genau.
So,
genau.
Und die Community und
was
die Zugehörigkeit.
Ja, genau.
Wie, wo findest du Start in der Popkultur? Und das ist schon spannend. Also das ist auch das, wo ich sage, das macht Spaß, das ja. dann aufzubauen. Ne?
Ja, deswegen, ich glaube auch die, also wie du echt schon gesagt hast, so das Thema Community wird echt ein bisschen inflationär benutzt, aber ich glaube, dass das ist so der Kern der zukünftigen Kommunikation, also für Marken.
Deswegen sind, glaube ich, auch YouTuber so stark,
ja.
weil die extrem. Haben halt eine richtige ja. Community, also die haben halt Leute, die sich wirklich eine Stunde oder so deren
ja, so.
Kram angucken.
Ist so.
Oder Streamer eben auch.
Ja.
Ich meine, guck dir einen Montana Black an, da auf. Ich weiß nicht, du warst ja da,
ja,
ne?
Ja, ja, total.
Kommen,
ja, ja.
kommen wir gleich auch nochmal zu. Das ist krank.
Ja.
Das ist wie ein Künstler, also Musikerin, die, wo jemand sich das Album kauft,
ja.
weißt du, oder das halt rauf und runter hört
ja.
und so und nur die Stimme und so.
Ja.
Und auf die Konzerte geht. So, das ist auch Community.
Ja.
Das hat halt einen ganz anderen Wert, als wenn du so ein bisschen swipest und so, oh,
ja,
finde ich
genau,
gut,
genau,
ich gebe
genau.
mal ein Like.
Genau. Das ist, weil das finde ich auch so, das ist der Unterschied auch zwischen den Plattformen, dass so bei Instagram bist du halt so, keine Ahnung, 4, 5, 6 Sekunden, wenn du dir mal ein Bild und eine Caption durchliest, dann wirklich.
Man ist ja auch schon zu faul manchmal.
Ja, eben.
Also
genau.
wenn da so eine Caption kommt, sagst du, boah,
ja, du
falsche Plattform
gefühlt. Drück ich noch auf Ausklappen an. Nee, aber ich gebe trotzdem mal irgendwie mein Like, weil der erste Satz halt irgendwie catchy war. Dann ist man da vielleicht ein paar Sekunden drauf und scrollt dann aber wirklich schon zum komplett nächsten Thema. Bin ich irgendwie plötzlich bei einer Schildkröte oder keine Ahnung was. Aber hab die Markenbotschaft, die davor irgendwie dann eigentlich dann irgendwie kommuniziert werden sollte oder von der Person, mit der ich irgendwie gerade in Kontakt war, habe ich schon wieder komplett ausgeblendet. Und bei YouTube und bei Twitch zum Beispiel.
Oder Fernsehen.
Halt, oder Fernsehen. Das ist halt schon echt was ganz anderes, weil man dann halt einfach schon bewusst da hinschaut, hinhört und dann nicht irgendwie noch 80 Sachen parallel macht. Ich meine, kann auch sein, ja, klar. Aber du bleibst halt in der Kontaktbindung und der Kontaktqualität halt viel höher gefesselt an dem, was passiert und was man da quasi dann auch interagiert. Und
ist wie ein Podcast.
Ja, genau. Ja,
also
exakt.
Sagen ja auch viele Podcasts.
Extrem.
Also Podcast, Downloads, Zahlen, das ist halt anders zu bewerten
ja.
als irgendwie... Weiß ich nicht. Andere.
Ja. Deswegen mich persönlich nervt es momentan noch. Wir sind ja jetzt auch bei Twitch neu am Start. Dann wird zwar irgendwie gesagt, ja, wie viele Zuschauerinnen habt ihr denn da so? Und dann wird das irgendwie so mit irgendwelchen TKPs von Instagram oder so bemessen. Ich denke mir so, ja, dann überleg doch mal, wenn du jetzt wirklich bei Instagram irgendjemanden buchst und du sagst, wir treffen uns jetzt irgendwie in Oldenburg und da gibt es irgendwie, wir machen gemeinsam eine Aktion. Ich will nicht wissen, wie viele Leute da kommen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz geringer Anteil, der wirklich so integrativ und ja. interaktiv mit der Person da irgendwie verbandelt ist, dass man das sich auf sich nimmt.
Ja, das ist auch das, was ich immer sage, so bei aller Liebe und auch bei allem Respekt für so Social-Media-Influencerinnen. Die Frage ist halt wirklich, wenn der Account morgen abgeschaltet wird,
ja.
2 Wochen später, wer erinnert sich überhaupt noch an die
ja.
Person? Weil es gibt so viele, es ist es ist halt irgendwo inflationär.
Ja.
Und die wenigsten haben halt wirklich so eine Bindung zu den Leuten, dass, also bestes Beispiel, wir haben mit Markus Koch, haben wir
ja.
mehrere Aktionen gemacht. Und der hat ja nun nicht die Riesen-Accounts. Ich
ja.
wundere mich ja auch immer.
Ach stimmt, der geht auch immer live, ne?
Jeden Tag, ja. Opening Bell, Closing Bell, alles Mögliche. Und wenn du jetzt so mit manchen sprichst, mit größeren Brands oder Agenturen, dann heißt es so Mikroinfluencer, so unter 100.000 und so. Wo ich mir dann denke, ey, wenn du 80.000 Leute hast, bist du doch nicht Mikro eigentlich. Ja. Aber gut. Und der hat auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie viele Abos der hat, ne? Aber das ist auf jeden Fall, ich würde mal jetzt sagen, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, unter 100.000, glaube ich. Mhm. Kumuliert natürlich mehr. So, und der hat so geil abverkauft, weil die Leute halt wirklich die Bindung haben.
Ja.
Ne, das, und weil wir haben den Vergleich. Wir haben auch schon mit anderen was rausgebracht, die halt irgendwie eine viel größere Followerzahl haben, wo wir dann so dachten, warum ist das jetzt so? Und dann hat man verglichen und gesagt, alles klar, der eine geht jeden Tag live, kommentiert, ist mit denen in Kontakt und so weiter und so fort. Die andere Person nicht. Postet eben ab und zu mal Bilder und so, aber geht nicht so auf die Community ein dann so, was ja auch in Ordnung ist. Aber da merkst du dann schon, wenn jemand dann auf einmal ein teures Produkt rausbringt, wer das dann kauft.
Ja, deswegen, ich glaube auch, die Bindung ist einfach key. Also am Ende zählt jetzt nicht mehr, ich meine, gibt ja auch in Deutschland so ein paar sehr große mit sehr vielen Followern, Followerinnen, aber die Frage ist dann halt echt, wenn das wirklich mal konvertieren soll in irgendwas, was etwas bewegen soll, auch egal was es ist, aber nicht halt nur schöne Bilder posten und die liken sozusagen. Weil ich glaube, das vor allem jetzt auch wir als Miss Germany, das ging bei uns früher auch viel leichter, mit einfach nur Engagement, Likes und Co. zu bekommen mit schönen Frauen. Also das bis 2019 hatten wir immer viele schöne Menschen. Und dann war es halt wirklich ein leichtes, damit Engagement oder Likes sozusagen zumindest zu bekommen. Jetzt haben wir seit 2019 komplett umgeschichtet. Wir waren bis 2019 hatten wir über 70% Männer in den Instagram, also in der Demografie sozusagen, in der Verteilung bei Instagram. Und hat man auch inhaltlich nicht so viel mitmachen können. Jetzt sind wir 70% Frauen und 30% Männer. Das ist halt einfach deutlich mehr wert, aber natürlich auch anspruchsvoller in der Kommunikation. Also man muss da natürlich auch Mehrwerte bieten und nicht einfach nur schöne Bilder raushauen. Das ist natürlich auch was ganz anderes.
Ja, dieser Switch ist ja schon groß. Würdest du sagen, ihr habt einfach die Frauen dazu gewonnen, weil es jetzt irgendwie mehr für die oder interessanter auch vielleicht für eine Frau ist? Oder sagen dann einfach viele Männer, okay, jetzt ist es halt nicht mehr so?
Beides. Ja, beides. Also viele, die wahrscheinlich gesagt haben, nee, dann
gehe ich woanders hin.
Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber auch einfach viele neu dazu gewonnen. Also das merken wir ja auch in der ganzen Interaktion dann oder in den Direct Messages oder in den Kommentaren. Das hat schon gezogen und ist natürlich auch für uns viel viel passender, weil wir sind halt eine Marke von Frauen, okay, jetzt bin ich zwar auch dabei, aber unser Redaktionsteam und alle, die hinter den Kulissen arbeiten, sind Frauen für Frauen. Und das ist halt auch unser Steckenpferd, dass wir sozusagen die Expertinnen für die Frau sind, also für die Markenkommunikation zu Frauenzielgruppen hinein. Und deswegen, das ist dann halt immer ganz wichtig, dass wir auch nicht sagen, okay, wir wollen alle und jeden und irgendwie erreichen, dann wird man auch irgendwie so wischiwaschi. Und dass wir dann halt klar sagen, okay, wir wollen die Frau sozusagen auch in den Fokus stellen. Wir sagen jetzt ja immer, wir sind das non-fiktionale weibliche Marvel. Also wir wollen so diese Heldinnen-Geschichten der weiblichen Vorbilder von morgen erzählen. Und das funktioniert bisher echt top. Also, und da sind wir noch lange nicht am Ende.
Ich bin gespannt. Ich werde das natürlich verfolgen.
Ja, das hoffe ich.
Max, danke dir für die Zeit. Das coole Gespräch. Ich glaube, da konnten wir viele Einblicke geben in deine Gedanken, was da alles noch kommen wird. Und ich bin mir sicher, dass irgendwann 50.000 Leute beim Finale zuschauen werden.
Danke dir, Melvin.
Also viel Erfolg und bis bald.
Danke, bis bald.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.